NDR Info. Echo des Tages.
Mit Michael Brocker. Schönen guten Abend zusammen. Der Anschlag auf Spieler von Borussia Dortmund vor knapp einem Jahr beschäftigt uns weiter, denn in dem dazugehörigen Prozess haben heute mehrere Spieler ausgesagt, genau wie Thomas Tuchel, der damalige BVB-Trainer. Wir haben dazu gleich Einzelheiten. In Brüssel hatte die EU heute vor allem zwei Themen: die britische Spionageaffäre mit Russland und die Übergangsfrist des bevorstehenden Brexit. Über beides informieren wir Sie, ebenso wie über die dramatische Lage in der syrischen Stadt Afrin, nachdem sie die türkische Armee erobert hat. Als erstes aber in Bericht und Kommentar der alte und der neue Präsident Russlands, Wladimir Putin, bleibt der Herr im Kreml, mindestens bis 2024. Die Präsidentschaftswahlen gestern hat er klar gewonnen mit über 76% der Stimmen. Heute nun hat er sich dazu geäußert, wie es weitergehen soll in und mit Russland. Und eine erste Ankündigung lautet überraschenderweise: die Militärausgaben werden gekürzt. Aus Moskau, Hermann Krause.
Am Tag nach der Wahl empfing der russische Präsident zu einem gemeinsamen Gespräch im Kreml seine Gegenkandidaten. Wir müssen zusammen mit allen politischen Parteien die Fragen lösen, vor denen unser Land steht, und die Herausforderungen meistern. Es gibt immer die Versuchung, diese oder jene Entscheidung der Machthaber auszunutzen. Doch ich rufe Sie zu einem offenen und ehrlichen Dialog auf im Sinne des russischen Volkes. Interessant war, dass Wladimir Putin dann eine Kürzung der Militärausgaben ankündigte. Russland werde in diesem und im kommenden Jahr Kürzungen vornehmen. Dann erklärte Putin weiter: Wir werden mit unseren Partnern einen konstruktiven Dialog suchen und versuchen auch selbst konstruktiv zu agieren. Selbstverständlich hängt nicht nur alles von uns ab. Wir werden unsererseits aber alles tun, damit strittige Situationen auf politisch-diplomatischem Wege geregelt werden. Schon gestern war aufgefallen, dass Wladimir Putin, nachdem das Wahlergebnis bekannt wurde, nicht seine ansonsten üblich martialischen Sprüche verkündete, sondern auch vor seinen Anhängern für ein gemeinsames Vorgehen appellierte. Wir sind ein Team, sagte der Präsident. Teil dieses Teams und treue Putin-Anhängerin ist die Vorsitzende des russischen Oberhauses, Valentina Matwinenko. Zum ersten Mal haben die Bürger der Halbinsel Krim an den Präsidentschaftswahlen teilgenommen. Sie haben quasi das Referendum wiederholt. Die Bürger der Krim und Sevastopols haben mit mehr als 90% der Welt bewiesen, dass sie Wladimir Putin dankbar sind für die Rückkehr in den russischen Heimathafen. Wie in der Kaukasusrepublik Tschetschenien lag die Wahlbeteiligung auf der Krim bei über 90%, ebenso das Wahlergebnis. Dies war nicht wirklich überraschend. Auffallender dafür aber ist, dass Wladimir Putin in Moskau und in St. Petersburg 70% bzw. 72% der Stimmen erhielt. Bei den letzten Präsidentschaftswahlen war er nur auf 28% bzw. 26% gekommen. Eine Straßenumfrage in Moskau ergab, dass die Bürger tatsächlich mit dem gestrigen Ergebnis zufrieden sind.
Das Ergebnis ist ausgezeichnet. Wir brauchen einen starken Präsidenten. Was er tun soll, er hat doch schon so viel für Russland getan. Er weiß selbst, was zu tun ist. Das Volk hat seine Wahl getroffen. Das ist ein adäquater Präsident, ein richtiger Präsident. Und Putin ist gut für Deutschland. Zwischen Russland und Deutschland wird es freundschaftliche Beziehungen geben.
Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit kritisierte in ihrem Bericht am Nachmittag nicht so sehr den Ablauf der Wahl, obwohl es auch da zahlreiche Verstöße gab, als vielmehr die Ungleichbehandlung der Kandidaten. Eine Auswahl ohne echten Wettbewerb sei keine Auswahl, hieß es. In der Tat hatten die anderen Bewerber gegen Wladimir Putin auch nicht den Hauch einer Chance.
Ja, das ging fix und das Ergebnis war glasklar gestern Abend. Erwartungsgemäß hat Wladimir Putin die Präsidentschaftswahl gewonnen. Er ist weiter der starke Mann im Kreml. Nur nach dieser erfolgreichen Wahl muss er seine Muskeln nicht mehr so deutlich zeigen, denn jeder hat sie gesehen. Wie stellt sich Russland jetzt auf für die kommenden 6 Jahre und wie sollte der Rest der Welt umgehen mit den Russen? Hier ist die Meinung von Markus Sambale.
Weniger Geld fürs Militär, konstruktive Gespräche, ein Stopp des Rüstungswettlaufs. Was Wladimir Putin da vorschlägt, klingt wie ein neuer Ton. Erleben wir also in den kommenden Jahren einen neuen russischen Präsidenten, der gestärkt durch die Wiederwahl die Wiederannäherung sucht, womöglich einen Neuanfang im Konflikt mit den Regierungen in Europa und in den USA? Schon Putins Nachsatz macht klar, nichts dürfte sich ändern. Denn Russland werde bei allem seine nationalen Interessen verteidigen, sagte der alte und neue Präsident. Es ist exakt die Bedingung, mit der auch in den vergangenen Jahren jedes russische Handeln begründet wurde, was die Konflikte mit dem Westen oft erst richtig anheizte. Allein rund um die Wahl machen drei Aspekte deutlich, dass keine Versöhnung in der Luft liegt. Erstens, die Präsidentenwahl gezielt auf den Jahrestag der Krim-Annexion zu legen. Das sollte die patriotische Stimmung fördern, Putins Rückhalt stärken und war gleichzeitig ein bewusst gesetzter Nadelstich Richtung Kiew und Richtung Europäer. Zweitens, Putins Waffenschau Anfang des Monats, als er bei seiner Rede an die Nation überraschend neue Atomraketen präsentierte, die sich in der Computeranimation ihre Ziele rund um den Globus suchen. Und drittens, der Fall des vergifteten früheren Doppelspions in England. Putins Wahlkampfsprecher bedankte sich am Wahlabend bei der britischen Regierung, denn dank deren Sanktionen, dank des Drucks von außen gegen Russland, hätten sich die Russen noch mehr um Wladimir Putin versammelt. Was für ein Zynismus. Bleiben wir noch einen Moment bei diesem Giftangriff, dessen Hintergründe für die Öffentlichkeit leider immer noch allzu undurchsichtig sind. Die britische Regierung macht Russland dafür verantwortlich. Das legt nahe, dass die im Hintergrund gesammelten Informationen von Ermittlern und Geheimdiensten sehr überzeugend sein müssen, damit sich die Regierung eines so urdemokratischen Landes wie Großbritannien so deutlich festlegt. Dass diese Indizien und Beweise nicht mal im Ansatz öffentlich gemacht werden, mag aus Geheimdienstsicht verständlich sein. Und Russland würde ohnehin jedem Beleg mit weiteren Kampagnen zur Desinformation und Verwirrung begegnen. Trotzdem ist die Haltung der britischen Regierung unklug, denn sie spielt Russland unnötig in die Hände und Verschwörungstheoretiker haben es so noch leichter. Es ist der Konflikt um den vergifteten Spion, an dem man erkennen wird, wie es um das Verhältnis zwischen Russland und dem Westen steht. Und es wird auch zu sehen sein, ob mit Wladimir Putin nach dessen Wiederwahl irgendein Neuanfang möglich ist. Bislang deutet nichts darauf hin.
Der Kommentar im Echo des Tages von WDR 5 und NDR Info von Markus Sambale. Wer ist verantwortlich für diesen Giftanschlag auf den russischen Ex-Spion Skripal und seine Tochter in der englischen Kleinstadt Salisbury? Beide Länder beschuldigen sich weiter gegenseitig mit harten Worten. Heute nun haben sich die EU-Außenminister in Brüssel hinter Großbritannien gestellt. Sie fordern, dass die Angelegenheit zügig aufgeklärt wird. Auf eine klare Schuldzuweisung gegen Russland verzichten sie dabei. Die NATO wurde da heute deutlicher. Kai Küstner.
Der britische Außenminister Boris Johnson war nach Brüssel gereist, um sich den Rücken stärken zu lassen. Erst von der EU, dann von der NATO. Zumindest was das Militärbündnis betrifft, so ging dieser Plan auch voll auf. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg ließ keinen Zweifel daran, wen er für den Giftangriff auf den Ex-Doppelagenten Skripal verantwortlich macht. Russland wird weiter versuchen, uns zu spalten, aber die NATO-Alliierten sind vereint und stehen solidarisch an der Seite Großbritanniens. Auch von der EU bekam Johnson zwar die gewünschte Solidaritätsbekundung in Form einer schriftlichen Erklärung aller 28 EU-Staaten. Doch die fiel deutlich schwächer aus, als man sich das in London erhofft haben dürfte. Hier in Brüssel gibt es kein Land am Verhandlungstisch, das nicht in den zurückliegenden Jahren vom bösartigen oder spaltenden Verhalten Russlands getroffen wurde. Befand zwar der britische Außenminister, der auch eine starke Entschlossenheit seiner EU-Freunde in dem Fall wahrgenommen haben will, doch ganz so entschlossen wie ursprünglich vorgesehen, positioniert sich die Europäische Union nicht. Sie verurteilt den Nervengasanschlag, wie es in der gemeinsamen Erklärung heißt, scharf, verzichtet allerdings vorerst darauf, Russland eindeutig die Schuld zuzuschreiben.
Naja, also sicherlich gibt es nochmal in den Mitgliedstaaten unterschiedliche Einschätzungen, aber ich glaube, das Signal, das heute hier ausgeht, ist ganz eindeutig. Alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union verurteilen das, was da geschehen ist.
Erklärte zwar der neue deutsche Außenminister Heiko Maas nach seinem Antrittsbesuch in Brüssel. Doch die EU-Erklärung liest sich eindeutig weniger scharf als von den Briten und letztlich auch von der Bundesregierung erhofft. Dort heißt es wörtlich, die EU nimmt die Einschätzung der britischen Regierung extrem ernst, dass höchstwahrscheinlich Russland verantwortlich ist. Diese Formulierung ist deutlich schwächer als jene, auf die sich Kanzlerin Merkel, Frankreichs Staatspräsident Macron und US-Präsident Trump geeinigt hatten und die sich auch Frankreichs Außenminister Le Drian zu eigen macht. Wir teilen die Analyse der Briten, dass es keine andere glaubwürdige Erklärung gibt als die russische Verantwortung. Genau so lautet auch die deutsche Position. Es war nun aber, wie Teilnehmer bestätigen, Griechenland, das in der EU-Sitzung eine härtere Wortwahl gegenüber Moskau verhinderte. Eindeutig hingegen die britische Haltung. Immer absurder würden die russischen Leugnungsversuche, befand Außenminister Johnson. Moskau würde ständig neue Versionen auftischen. Dies ist die klassische russische Strategie, die Beweisnadel in einem Heuhaufen von Lügen und Vernebelung zu verstecken. Klar ist, der Fall Skripal setzt die Beziehungen Europas zu Russland einem weiteren Stresstest aus. Und das zu einem Zeitpunkt, in dem klar ist, dass die Europäer mindestens 6 weitere Jahre mit Präsident Putin im Kreml werden umgehen müssen, der sich nach seinem Wahlsieg am Sonntag in seinem Kurs bestätigt fühlt.
Russland wird ein schwieriger Partner bleiben. Aber Russland wird auch gebraucht, wenn es um die Lösung der großen internationalen Konflikte geht. Und deshalb wollen wir im Dialog bleiben,
befand der deutsche Außenminister Heiko Maas. Viel deutet also darauf hin, dass die EU ihre Doppelstrategie aus Härte und Dialog gegenüber Moskau fortzuführen versucht. Die harten Wirtschaftssanktionen wegen der russischen Einmischung in der Ukraine sind und bleiben weiter in Kraft. Gleichzeitig wird es nicht einfach sein, hier die EU-Einigkeit aufrechtzuerhalten, wie das Ringen um eine Position zum Fall Skripal beweist.
Bericht von Kai Küstner. Und wir bleiben noch einen Moment in Brüssel. Noch 1 Jahr und 10 Tage, dann sind sie raus, die Briten aus der Europäischen Union. Der Brexit wird dann Wirklichkeit Ende März 2019. Oft angekündigt und man muss sagen, die Zeit läuft. Dieser Brexit ist im Detail allerdings sehr viel komplizierter, als die Befürworter vermutet haben, zumal die bisherigen Verhandlungen zwischen Brüssel und London kaum Ergebnisse gebracht haben. Heute nun haben sich EU und Großbritannien immerhin mal auf eine Übergangsfrist geeinigt. Was das heißt, weiß Alexa Gott-Bersen.
Die Erleichterung ist EU-Chefunterhändler Michel Barnier anzusehen. Tage und Nächte lang habe man mit den Briten verhandelt und jetzt ist Zeit, Komplimente zu verteilen.
Je veux aussi personnellement saluer l'engagement et la compétence de toute l'équipe britannique.
Mit großem Engagement und voller Kompetenz habe die britische Delegation verhandelt. Glückwunsch. Nach Wochen, in denen es so aussah, als seien die Verhandlungen komplett festgefahren, in denen die EU Theresa May Rosinenpickerei vorwarf und die Briten sich beklagten, in welchem Ton man in Brüssel über sie rede, ist man jetzt einen Schritt weiter. Vereinbart wurden die Eckpunkte für eine Übergangsfrist nach dem Brexit und die soll bis zum 31. Dezember 2020 dauern. Das war der EU wichtig, weil zu diesem Zeitpunkt der aktuelle Finanzrahmen ausläuft. Außerdem haben die Briten einen dicken Brocken akzeptiert.
Pendant cette période, le Royaume-Uni ne participera plus au processus de décision de l'Union européenne, simplement parce qu'il ne sera plus membre.
In der Übergangszeit werden die Briten zwar weiter in den EU-Haushalt einzahlen, aber nicht mehr an Sitzungen teilnehmen und nicht mehr abstimmen können, weder im Rat noch im Europaparlament. Im Gegenzug bleiben sie bis Ende 2020 in der Zollunion und im Binnenmarkt. Das, sagt der britische Brexit-Minister Davis, sei ein hartes Stück Arbeit gewesen. Aber das Ergebnis gebe Unternehmen und Bürgern die Sicherheit, die sie brauchen.
Our teams have worked hard and at pace to secure the terms of a time-limited implementation period that gives the certainty demanded by businesses and citizens across the European Union and United Kingdom.
Fortschritte hat es auch beim Thema Bürgerrechte gegeben. Vereinbart wurde, dass EU-Bürger, die während der Übergangszeit nach Großbritannien kommen, nicht benachteiligt sind gegenüber denen, die jetzt schon auf der Insel leben. Ein hochkompliziertes Thema ist freilich noch nicht geklärt. Die Frage, wie sich nach dem Brexit eine harte Grenze zwischen Nordirland und der Republik Irland vermeiden lässt. Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen, wechselte EU-Chefunterhändler Barnier an dieser Stelle ins Englische.
In particular, we agreed today that the backstop solution must form part of the legal text of the withdrawal agreement.
Barnier setzte nämlich durch, dass sein Vorschlag für eine Art Notlösung Teil des Austrittsabkommens sein muss. Der EU-Chefunterhändler hatte Ende Februar erklärt, dass notfalls in Nordirland die Regeln über Zollunion und Brexit weiter gelten müssten. Die harte Grenze verliefe dann mitten durch das Vereinigte Königreich. Doch es passte zum Ton der gemeinsamen Pressekonferenz, dass Brexit-Minister Davis sich davon nicht die Stimmung vermiesen lassen wollte. Beide Seiten müssten jetzt den Schwung des Augenblicks ausnutzen und zuversichtlich in die Zukunft schauen, meinte Davis. Denn mit dem heutigen Tage seien die EU und Großbritannien einem guten Deal näher als je zuvor.
We must seize the moment and carry forward the momentum of the past few weeks. The deal we struck today should give us confidence that a good deal for the United Kingdom and the European Union is closer than ever before.
Hier ist das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info um 18.45 Uhr. Mehrmals haben Bundesregierungen es angekündigt in den letzten Jahren. Jetzt soll es was werden. Deutlich mehr Geld soll fließen in die Digitalisierung Deutschlands. Vor allem in den Schulen mühen sich ja Kinder und Lehrer immer noch zu oft mit Kreidetafeln ab oder mit nicht funktionierenden Overhead-Projektoren oder sowas. Old School halt. Da ist viel zu tun, findet auch die Bitkom. Das ist der Branchenverband der deutschen Informationstechnologie. Der Bitkom-Kongress in Berlin befasst sich im Moment mit Bildung im digitalen Zeitalter. Und das heißt nicht nur mehr Computer, sondern auch mehr Lehrer und besserer Unterricht. Antje Kiesler kennt Beispiele dafür aus Schulen im Westen und im Norden.
Bei ihr an der Schule läuft es schon mit dem digitalen Unterricht. Silke Müller leitet die Waldschule Hatten in Niedersachsen. Seit 9 Jahren sieht der Unterricht dort zunehmend anders aus als an anderen Schulen. Digitales Lernen spielt eine entscheidende Rolle. Eigenverantwortung wird groß geschrieben.
Die Kinder machen sich selber geleitet durch den Lehrer auf dem Weg und erstellen zum Beispiel eigene Schulbücher über ein Thema oder Erklärvideos über ein Thema. Und witzigerweise, wenn Kinder von Kindern Erklärvideos sehen, finden sie es interessant, merken sich's und hören zu.
Ein Vorzeigeprojekt findet der Digitalverband Bitkom und hat die Schule im Landkreis Oldenburg nun anlässlich seiner Bildungskonferenz zur Smart School ernannt. Mit 20 anderen Schulen in ganz Deutschland. Bitkom möchte damit auf Schulen aufmerksam machen, die sich dem digitalen Wandel erfolgreich stellen. Denn das sei dringend nötig, meint Achim Berg, Präsident des Branchenverbands.
Ich mache mir langsam Sorgen, dass wir da so ein bisschen Anschluss verlieren. Wir haben 55.000 offene Stellen in der IT-Branche und es werden jedes Jahr mehr. Das hat ja einen Grund. Wir müssen also wirklich ganz dringend dafür sorgen, dass unsere Schüler auch Interesse an den Themen haben, Interesse an Digitalisierung haben. Und das ist unser dringendstes Anliegen.
Was so eine Smart School laut Bitkom auszeichnet? Sie hat eine funktionierende digitale Infrastruktur, also zum Beispiel Breitband und WLAN für alle. Außerdem hat sie ein Konzept, wie digitale Medien im Unterricht eingesetzt werden. Ganz wichtig ist außerdem die Lehrerfortbildung. Nur wenn Lehrerinnen und Lehrer selbst mit Medien umgehen können, können sie das den Kindern und Jugendlichen auch vermitteln. Das weiß auch Hans Ruthmann. Er leitet die Werner von Siemens Gesamtschule Königsborn in Unna. Auch seine Schule ist zur Smart School ernannt worden. Seine 5. bis 7-Klässler haben ein Extrafach, um den Umgang mit Tablets und Social Media zu lernen. Das Ganze soll dann auch im Fachunterricht angewendet werden. Aber noch fehlen entsprechende Materialien.
Die Chancen, die die Digitalisierung ja gerade in dem Bereich bietet, muss ja sein, dass Lehrbücher jetzt individualisiert mit einem Schüler mitlernen und nicht mehr das eine Lehrbuch für 30 Kinder in einer Klasse.
Jede Schule in Deutschland geht anders mit dem digitalen Wandel um. Bildungspolitik ist eigentlich Sache der Länder, das wird gerade aber in Frage gestellt. Bitkom hat heute auch eine eigene repräsentative Befragung von gut 1000 Menschen aus Deutschland vorgestellt. Laut der finden es 8 von 10 Deutschen nicht mehr zeitgemäß, dass jedes Bundesland sein eigenes Bildungssystem hat. Außerdem sprechen sie sich eindeutig dafür aus, Medienkompetenz und Informatik in der Schule mehr Raum zu geben. Tatsächlich ist das auch im Sinne der Großen Koalition. Sie möchte den Digitalpakt, der vor 2 Jahren entstanden ist, umsetzen. Das würden 5 Milliarden Euro vom Bund bedeuten in den nächsten 5 Jahren. Bitkom-Präsident Achim Berg glaubt, dass die neue Regierung einen Fortschritt bringen könnte.
Es sind verschiedene Dinge, die wir gerade sehen, die sich wohl bewegen. Und jetzt würden wir gerne sehen, dass die Themen wirklich schnellstmöglich auf die Straße gebracht werden. Denn die Resultate einer Investition in Bildung sieht man 10, 15 oder 20 Jahre später.
Auch ein nationaler Bildungsrat wird diskutiert. Er könnte Empfehlungen an alle Bundesländer in Sachen Bildungspolitik geben.
Informationen waren das von Antje Kiesler aus Berlin. Ganz anderes Thema. Ich hatte lange Zeit Angstzustände und konnte schlecht schlafen. Dieser Satz ist so oder so ähnlich öfter gefallen vor dem Dortmunder Landgericht. Dort läuft im Moment der Prozess um den Anschlag auf die Mannschaft von Borussia Dortmund vor knapp einem Jahr. Sie erinnern sich da sicher an die Bilder vom zerstörten Mannschaftsbus. Bei dem Verfahren wird immer klarer, welche Verletzungen der Anschlag bei den Opfern, bei den Fußballspielern hinterlassen hat. Das sind körperliche und seelische. Heute haben BVB-Spieler ebenso ausgesagt wie der damalige Trainer Thomas Tuchel. Wolfram Götz hat zugehört.
Bei den Spielern hat der Anschlag Spuren hinterlassen, das wurde in ihren Aussagen deutlich. BVB-Kapitän Marcel Schmelzer sagte, man habe die Angst in den Gesichtern gesehen, als die Explosion den Bus erschütterte. Noch immer erschrecke er, wenn auch nur ein Teller herunterfalle oder wenn Fahrzeuge langsam vorbeiführen. Auch Torwart Roman Weidenfeller bekannte, dass er noch heute unter dem Anschlag leide.
Es ist immer noch ein Thema in der Mannschaft und es wird uns auch noch eine Zeit lang begleiten, vielleicht auch unser Leben lang. Denn letzten Endes war es schon eine absolute Ausnahmesituation. Jeder weiß auch, was hätte entstehen können. Wir hatten alle unglaublich großes Glück und sind dafür sehr dankbar.
Die Spieler und Betreuer berichteten heute von Ängsten oder Schlafstörungen, die sie nach dem Anschlag heimsuchten, teilweise bis heute. Mit dem Bus saß damals auch BVB-Torwarttrainer Teddy de Beer.
Ich habe vorne rechts im Bus gesessen, auf der zweiten Reihe, direkt am Fenster. Da habe ich dann auf der rechten Seite halt diesen lauten Knall gehört und dann rübergeschaut und diese große Qualmwolke gesehen. Aber dann ist der Bus kurz angehalten und dann direkt weitergefahren.
Klare Worte fand Ex-Trainer Thomas Tuchel. Der Anschlag und der Umgang damit habe mit zu seiner Trennung vom BVB beigetragen. Es wäre zu 100% besser gewesen, das am Tatabend abgesagte Spiel nicht schon einen Tag später nachzuholen, so Tuchel. Darüber war es zum Streit zwischen ihm und BVB-Boss Hans-Joachim Watzke gekommen. Tuchel kommentierte das mit den Worten: Ich saß im Bus und er nicht, ohne aber Watzke einen Vorwurf machen zu wollen. Auch habe er viel Geld durch die vorzeitige Trennung vom BVB verloren, so Tuchel. Rechtsanwalt Alfons Becker vertritt mehrere Spieler und Betreuer als Nebenkläger. Er geht davon aus, dass sich das Leiden der Tatopfer bei der Strafe niederschlagen wird.
Ich gehe schon davon aus, dass die Folgen der Tat, die hier und heute geschildert wurden, in die Strafzumessung mit einfließen. Das müssen sie.
Gut ein Dutzend BVB-Fans verfolgte den Prozesstag im Gerichtssaal. Die Aussagen der Spieler machten auch auf sie Eindruck.
Heute war man irgendwie näher dran. Die ganzen Zeugen, die das wirklich unmittelbar erlebt haben und das ihre Ängste vor allem geschildert haben, das sind Profis, die stehen immer in der Öffentlichkeit, immer nah am Geschehen dran. Und man hat einfach ihre menschliche Seite gespürt, ihre Ängste gespürt, die das alles bis heute mitgenommen hat und immer noch mitnimmt. Und das war erschütternd.
Weitere Spieler will das Gericht im Mai als Zeugen hören. Insgesamt sind mittlerweile Verhandlungstage bis in den Juni hinein angesetzt. Sergej W. hat den Sprengstoffanschlag zwar gestanden, er sagt aber, er habe niemanden verletzen oder gar töten wollen. Die Staatsanwaltschaft geht dagegen von 28-fachem versuchten Mord aus. Damit geht es vor allem um die Frage, ob Sergej W. für seine Tat zu lebenslanger Haft verurteilt wird oder zu einer kürzeren Strafe.
Sie hören das Echo des Tages und wir gehen in den Nahen Osten. Das ist immer noch ein Drama in Afrin, der kleinen nordsyrischen Stadt, 20 Kilometer entfernt von der türkischen Grenze. Seitdem die türkische Armee den größten Teil Afrins erobert hat, sind mehr als 100.000 Zivilisten geflohen, berichten Nachrichtenagenturen. Gleichzeitig scheinen pro-türkische Söldner zu plündern, was da übrig ist. Die Regierung in Ankara wiederum erklärt heute, die kurdische Stadt werde, so wörtlich, ihren echten Besitzern zurückgegeben. Christian Budgereit schildert die aktuelle Situation.
Freudig streut ein Mann Reis vom Balkon einer Wohnung im Zentrum von Afrin. Über ihm weht eine weiße Flagge. Reis streuen, das bedeutet, jemanden willkommen zu heißen. Klar zeigt das türkische Fernsehen dieses Bild immer wieder. Passend zur Eroberungsrhetorik des türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan.
Im Zentrum der Stadt Afrin wehen jetzt nicht mehr die Stofffetzen der Terrororganisation, sondern die Symbole des Friedens und des Vertrauens. Es wehen dort die Fahnen der Türkei und der Freien Syrischen Armee.
Doch längst nicht jeder in Afrin streut Reis. Manche verstecken Sprengsätze. Vorsicht! Vorsichtig tasten sich Minenräumexperten der türkischen Armee deshalb Straßenzug um Straßenzug vor. Eine Vorsichtsmaßnahme, die nicht übertrieben ist, wie sich heute Morgen zeigte. 7 Zivilisten und 4 mit der Türkei verbündete Rebellen fielen einer Sprengfalle zum Opfer. Auch wegen Nachrichten wie dieser gibt es nicht nur Freude darüber, dass Afrin nach weniger als 2 Monaten eingenommen wurde. Meral Akşener, starke Frau der neuen nationalkonservativen İYİ-Partei, macht Erdogan persönlich für den Tod türkischer Soldaten verantwortlich.
Wenn du bei Verstand gewesen wärst und zugelassen hättest, dass über Syrien im Parlament ausgiebig diskutiert und beraten wird, dann hätten unsere Söhne nicht in Afrin sterben müssen. Na klar warst du gezwungen, in Afrin einzugreifen, aber auch nur, weil du dort vorher Unruhe gestiftet hast.
Nach Regierungsangaben kamen 47 türkische Soldaten und 113 Kämpfer der verbündeten Freien Syrischen Armee ums Leben. Die Zahl der außer Gefecht gesetzten kurdischen YPG-Kämpfer wird mit 3603 angegeben. Bilder, die nicht im türkischen Fernsehen, aber auf kurdischen Plattformen gezeigt werden, erzählen eine andere Geschichte von der Besitzergreifung Afrins. Kämpfer der Freien Syrischen Armee plündern Geschäfte und Wohnhäuser. Ob Kisten mit Lebensmitteln, Ziegen oder Motorräder, alles laden sie auf ihre Pickups und verlassen die Stadt. Berdan Öztürk, Abgeordneter der pro-kurdischen HDP im türkischen Parlament, ruft die Weltgemeinschaft auf, jetzt nicht wegzuschauen.
Wir appellieren an die Vereinten Nationen, den Europarat, das Europaparlament, die internationale Koalition, die islamischen Staaten und die internationale Gemeinschaft. Unternehmen Sie etwas, um diese Tragödie in Afrin zu beenden. Es braucht dringend konkrete Maßnahmen, inklusive des Rückzugs aller militärischen Kräfte, die dort eingedrungen sind.
Öztürk meint, alle müssten raus, außer der YPG oder was von ihr in Afrin übrig geblieben ist. Die Türkei wird sich aber nicht in die Schranken weisen lassen, von wem auch immer. Im Gegenteil, der nächste Einsatz scheint nur eine Frage der Zeit. Ziel dürfte die weiter östlich gelegene Region Manbij sein. Dort sind jedoch auch US-Soldaten stationiert. Über dieses Problem wollte der türkische Außenminister Çavuşoğlu eigentlich heute mit seinem US-Kollegen sprechen, doch dann wurde Rex Tillerson abgelöst. Von türkischer Seite heißt es jedoch, es solle noch in dieser Woche ein Gespräch mit der US-Regierung über Manbij geben.
Und nochmal Berliner Politik. Versöhnen statt spalten, mit der Devise kann Horst Seehofer offensichtlich nichts anfangen. Der neue Bundesinnenminister schlägt laute Töne an, seit er im Amt ist. Seine Äußerungen zum Islam letzte Woche hatten Schlagzeilen. Charakter. Und so ähnlich ist es jetzt auch mit seinen Plänen für schärfere Grenzkontrollen. Davon hatte Seehofer gestern in einem Zeitungsinterview gesprochen. Jens Wiening über die Aussagen und die Reaktionen.
Kaum im Amt versucht der neue Bundesinnenminister Horst Seehofer weiter die Themen zu bestimmen, die in Berlin diskutiert werden sollen. Der Islam gehört nicht zu Deutschland, war der erste Aufschlag. Und Regierungssprecher Steffen Seibert konnte sich heute mit Verweis auf seine Stellungnahme vom vergangenen Freitag gerade noch um neue Antworten drücken. Doch dann wurde Seibert mit dem nächsten Aufschlag konfrontiert, Verschärfung der Grenzkontrollen.
Also, anderes Thema jetzt.
Seehofer und seine Interviews.
Wir sind heute sehr im Fluss.
Und so versuchte Steffen Seibert erneut den Spagat zwischen der Kanzlerin und dem Bundesinnenminister. Bein 1 nach links.
Die grenzüberschreitende Freizügigkeit der Bürger, das ist einer der großen Schätze der Europäischen Union. Deswegen wollen wir diese Errungenschaft bewahren.
Und Bein 2 nach rechts.
Die Bundeskanzlerin und der Innenminister haben sich darüber abgesprochen, dass eine Verlängerung der Kontrollen an der deutschen Grenze derzeit notwendig ist, weil eben der europäische Außengrenzschutz noch nicht vollkommen ist. Und das ist eine Absprache im Grundsatz, nicht in den dann noch zu beschließenden Details.
Unterstützung bekam Seibert vom Sprecher des Innenministeriums. Bisher werde in Bayern an den Grenzen kontrolliert, so Johannes Dimroth, weil dort der Migrationsdruck groß und die Zahl der illegalen Einreisen besonders hoch seien. Wie lange dort und wo eventuell bald noch kontrolliert werde, da gab es heute keine konkreten Angaben.
Man wird also nicht eine Zahl definieren können, wo man sagt, plus ist dauerhafte Grenzkontrollen, ein Zahlenraum dazwischen ist irgendwie lageabhängige Grenzkontrollen und ein Zahlenraum darunter sind Schleierfahndungen, sondern das ist, sind ja deutlich komplexere Sachverhalte, die hier politisch bewertet und entschieden werden müssen.
Doch der Gegenwind ist groß. Europafeindlich und unrealistisch sei die Parole. Schlagbaum runter, twitterte der Grünen-Fraktionsvize Konstantin von Notz. Und Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius, SPD, erklärte, ich halte den bisherigen Effekt der stationären Grenzkontrollen für gering und verspreche mir von deren Ausweitung nichts. Unterstützung bekamen Seehofer hingegen von der FDP. Generalsekretärin Nicola Beer sagte, wenn Europa weiter auf Binnengrenzen verzichten will, muss es seine Außengrenzen kontrollieren. Und Sachsens Landesregierung begrüßt die Überlegungen, die wiedereingeführten Grenzkontrollen auf unbestimmte Zeit fortzusetzen und noch auszuweiten. Unabhängig von der Debatte um Grenzkontrollen heißt das eigentliche Oberthema aber Kabinettsdisziplin der neuen Minister. Grenzkontrollen, Islam, Hartz IV oder Abtreibung. Mit Horst Seehofer und Jens Spahn treiben gerade zwei frische Minister die Kanzlerin vor sich her. Regierungssprecher Seibert verweist darauf, dass ein neues Kabinett am Start sei und da gebe man halt Interviews.
Von dem einen oder anderen erfährt man vorher, das ist aber keineswegs grundsätzlich so und muss auch keineswegs so sein. Und es ist völlig normal, dass diese Minister und Ministerinnen sich dann mit ihren Vorstellungen, ihren Überzeugungen, dem, was sie umsetzen wollen, auch in den Medien darstellen.
Demnächst wird sich das neue Kabinett zur ersten Klausur treffen. Da dürften die offensiven Auftritte einiger neuer Minister sicher ein Thema sein.
Und dann berichtet Jens Wiening wieder. Soweit für heute das Echo des Tages. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Mein Name ist Michael Brocker.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.